Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber zum 206. Mal. Ich habe gerade irgendwie versucht, irgendwie eine Überleitung wegen
hast
WM 2006,
gemerkt, ja.
Hast du nicht geschafft.
Aber ich habe auch kurz an 2006 gedacht,
ja, ne?
Bevor die Pictures angefangen haben.
Ja.
Und dann ist mir auch keiner eingefallen und war ganz froh, dass ich hier nicht das Intro mache.
Ja.
Immer die Welt zu Gast bei Freunden. Das kann man immer sagen.
Immer genau. Sagen, ja.
Genau, ihr zwei und ihr zu Hause zu Gast in meinem Wohnzimmer. Wunderschön. Die Sonne scheint. Von daher.
Da wird das hier immer so heiß.
Ja, stimmt. Dach. Hier unterm Dach, ja.
Ein richtiges Sommermärchen.
Ja, oh.
Jetzt aber.
Jetzt wird aber hier alles aufgeladen mit großen Bildern.
Ja. Sehr schön. Mario, du hast die Folge heute vorbereitet. Ich versuche jetzt nochmal Sommermärchen.
Lass doch mal sein jetzt.
Nee, ich lass einfach mal sein.
Ja, du kannst es versuchen, aber das wird eine schwierige Überleitung.
Wir haben abgelaufen.
Ah, ich sag mal so, also das Maskottchen, Goleo.
Oh, ja.
Was
ja.
War da besonders präsent? Es konnte nicht die Hose sein, weil die gab's ja nicht. Es war
sagen,
der Ball. Und der Ball konnte doch auch sprechen.
Wie hieß
oder?
Der Ball?
Pille.
Aha.
Danke dafür.
Damit haben wir alles untergebracht, was uns zur WM 2006 einfällt. Na, nicht alles. Da könnten wir mal mehrere Wochen drüber reden. Aber das machen wir heute nicht. Wir haben ein etwas anderes Thema. Ich würde fast so weit gehen und sagen, so eins hatten wir noch nie, weil grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man einen Fußball-Podcast hat, muss man irgendwann auch mal so ehrlich sein und über den Fußball reden. Und genau das tun wir heute. Wir reden über die Hauptstadt des Fußballs, die aber jetzt nicht Madrid ist oder London oder Rom oder
München.
Buenos Aires und München auch nicht und Dortmund leider auch nicht und Bremen vielleicht, aber in dem Fall auch nicht, sondern die Hauptstadt der Fußbälle. Es geht wirklich um Sialkot, so heißt die Stadt, die Hauptstadt aller Fußbälle weltweit ist. Das klingt jetzt vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer erstmal ein bisschen seltsam, aber...
Klingt für mich so, als wäre das eine Stadt im Umland von Bremen.
Ja, genau, das ist ein Vorort in... Ja, also Pakistan, aber kurz vor Bremen.
Ja, auch viel mit Schützenfest und so, ja.
Aber ich bin da kürzlich mal drüber gestolpert, als ich einen Artikel gelesen habe und da ist der Name der Stadt erwähnt worden, Sialkot, und da stand eben da dran, dass da wahnsinnig viele Fußbälle produziert werden und grundsätzlich mal hat jeder von uns einen Fußball entweder jetzt noch oder zumindest in der Kindheit immer gehabt, egal wer uns gerade zuhört, jung oder alt, jeder Fußballfan hatte irgendwann mehrere wahrscheinlich sogar, Fußbälle im Garten oder sonst wo. Und deswegen muss man sich nicht fragen, aber ich fand es einfach wahnsinnig interessant, wo wird das alles produziert, wo kommt das her? Und das wäre nicht so interessant, wenn es nicht diese eine Stadt gäbe, die ungefähr 2/3 aller Fußbälle weltweit produziert.
Das musst also du dir mal zwischen, vorstellen.
Manche sagen auch 3/4, also zwischen 66% und 75% aller Fußbälle weltweit, egal wie gut von der Qualität her, also bis zum WM-Ball, aber das beginnt natürlich auch, ihr kennt ja diese 4,99 € Bälle, die man auch wo kaufen kann. Mhm. Also da, wenn du jeden Fußball der Welt nimmst, die werden fast alle in einer Stadt in Pakistan produziert.
Ich finde den Vergleich ganz nett. Es gibt ja in der Wirtschaft, spricht man von Hidden Champions. Das sind dann oft diese an der Autobahn gelegenen Riesenhallen.
Mhm.
Und dann fährst du dann vorbei und denkst dir, was wird da wohl produziert? Und dann ist das irgendeine Schraube oder irgendeine Mutter einer Schraube für den gesamten Weltmarkt. Und in eine ähnliche Richtung geht es ja auch mit dem Ball jetzt.
Genau, also die Stadt, habe ich schon gesagt, heißt Sialkot und liegt im Nordosten Pakistans. Also das ist ungefähr, wenn ihr die Kaschmir-Region kennt, angrenzend daran, nicht so weit weg von Indien. Also nur, dass man sich es geografisch einigermaßen vorstellen kann. Es ist keine riesig große Stadt, 600.000 Einwohner. Also auch nicht winzig, aber trotzdem...
So wie Hannover, so wie Bremen ungefähr von der Größe.
Genau, kann man vielleicht so vergleichen, aber... Es ist deshalb umso erstaunlicher, dass die Stadt nicht riesig ist und trotzdem ungefähr jeden Fußball der Welt produziert. Denn es sind bis zu, wohlgemerkt nicht jedes Jahr, aber bis zu 70 Millionen Fußbälle im Jahr. Normalerweise sind es eher so rund um 50 Millionen mal 60. In WM-Jahren sind es meistens noch 10 Millionen mehr, weil dann der WM-Ball rund um die Welt verkauft wird. Also es ist unvorstellbar viel. Und wir brauchen natürlich nicht drüber reden, für alle Marken, die man kennt, wird da produziert. Also Adidas, Nike, Puma, auch der Derbystar, Bundesliga-Ball, alles kommt aus Sialkot.
Ich stelle mir gerade vor, wenn du durch einen Ort fährst, also Ort ist natürlich jetzt untertrieben bei 600.000 EinwohnerInnen, nur du hast eine Stadt, in der einfach so viele Bälle irgendwo lagern. So, das ist, wird sich ja wahrscheinlich im Stadtbild ausdrücken. Also wir sind die Hauptstadt des Fußballs.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir waren ganz früher oft im Dänemark-Urlaub und da gab es so kleine, so sehr gemütliche so Bonbon-Fabriken, wo du so Süßkram kaufen konntest.
Lakritze machen sie sehr gerne.
Lakritze machen sie auch sehr gerne und sehr gut. Und wenn du dann am Empfang warst, da gab es so riesen Bottiche mit Bruch, also mit kaputten Bonbons. Und die konnten sich dann die Kinder des Dorfes oder wir als Touris dann einfach so reingreifen und mitnehmen. Stell dir vor, das wäre bei den Fußbällen so, die vielleicht oval statt rund sind, kriegen dann die Dorfkinder oder die Stadtkinder. Das wäre cool.
Also, was ich jetzt in der Recherche so ein bisschen gesehen habe, ist schon, es kann natürlich mal sein, dass da ein Ball nicht hundertprozentig gut zusammengenäht wurde, weil einfach die verschiedenen Parts des Balls, also diese Sechsecke oder was auch immer das ist, nicht so ganz zusammenpassen. Da steht dann wahrscheinlich Star Derby statt Derby Star, so zum Beispiel. Und das ist dann so Ware, die man dann sozusagen woanders auf dem Markt oder so auch finden kann. Aber das nur nebenbei. Bevor wir jetzt reingehen, wir hören natürlich nachher alles Mögliche dazu. Also nicht nur, wie viele produziert werden, sondern auch, wie sie produziert werden, für welche Firmen, wie das gemacht wird, wie es dazu kam. Also das ist eigentlich eine Folge mit ziemlich vielen Informationen dafür, dass es um kein Spiel geht und kein Spieler, sondern einfach nur um den Ball. Aber ohne den Ball wird es unseren ganzen Podcast nicht geben. Deswegen kriegt der eine eigene Folge. Jetzt hören wir erstmal den Chef einer Firma. Es gibt natürlich mehrere, die dort ansässig sind. Das ist in dem Fall ein Mann namens Arshad Latif und er ist der Vorsitzende der All Pakistan Sports Good Association.
Supporters of Sialkot are the truly ambassadors of the Pakistan around the globe. This city of Sialkot, which is having only a small population of 600,000 people, we are contributing more than $3.5 billion every year into the national economy.
Das ist viel.
$3.5 billion.
$3.5 billion.
Jährlich, ja. Was sie.
Also ich habe jetzt das Bruttoinlandsprodukt und so weiter, also die Zahlen der pakistanischen Wirtschaft an sich jetzt nicht vor Augen, aber 3.5 Milliarden ist schon, das ist ein Brett. Also, und vor allem, ich meine, in Pakistan, ich kenne mich jetzt da auch nicht so gut aus, aber es wird wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere Wirtschaftszweige geben, die dort sehr günstig und sehr reichhaltig und sehr produziert werden.
Also insgesamt ist das Bruttoinlandsprodukt Pakistans über 300 Milliarden. Mhm. Das ist natürlich wahnsinnig viel mehr, aber wir reden jetzt ja darüber, dass da Fußbälle produziert werden. Die sind dann irgendwann dazu übergegangen, auch Sportkleidung zu produzieren, weil sie gesagt haben, okay, da spielen 22 Leute, die müssen alle was anziehen, aber man braucht trotzdem nur einen Ball. Ja. Deswegen ist es ganz gut.
Clever.
Und das ist
also so ein Abfallprodukt am Ende. Also können wir noch ein paar Schuhe draus machen. Und
also das wird da auch produziert und ziemlich viel Medizintechnik. Das ist jetzt noch eine andere Sparte. Aber das ist beides, was in Sialkot großgeschrieben wird, vor allem in Richtung Fußball.
Ist aber auch Fußball, Medizin. Mhm. Ja. Es gibt auch so ein paar Verbindungen, gerade auch wenn der Ball mal im Spiel ist.
Ja. Mhm. Naja, also der Reihe nach, es gibt in der Stadt über 2500 Nähzentren, also es sind jetzt nicht alles Riesenfabriken, sondern manches ist ein kleines Nähzentrum, aber 200 Fabriken gibt es trotzdem, die sich da in der Stadt und auch drumherum angesiedelt haben. Dann, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, 50 Millionen Bälle plus X, je nachdem, ob EM, WM oder sonst was ist, wo man nochmal mehr Special Editions braucht. Und deswegen geht es dieser Stadt relativ gut in Pakistan, weil das der Verdienst pro Jahr, pro Kopf ist sehr niedrig. Also wir reden da wirklich nur über $1,500 bis $2,000. Was
in ganz Pakistan?
Ja, im Durchschnitt. Mhm. Was sehr, sehr wenig ist. Aber es gibt die Möglichkeit und ich will da jetzt nicht falsch verstanden werden, weil ich natürlich nicht jede Fabrik kenne und wie auch immer, aber ich habe jetzt von Arbeitern gelesen und Arbeiterinnen, die sagen, wir kommen damit ganz gut zurecht. Wir hören ganz am Schluss natürlich auch noch andere Geschichten, wo man sagt, okay, da funktioniert es überhaupt nicht mit der Art und Weise, wie dort gearbeitet und produziert wird. Das ist einfach für uns jetzt wahnsinnig schwierig rauszufinden, weil es gibt Artikel, die in beide Richtungen gehen. Wir wollen deswegen auch beide Richtungen einfach dann benennen, aber das machen wir später, nur dass ihr jetzt ungefähr wisst, wie viel das gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, was ich so gelesen habe, dass es den Leuten in Sialkot eher, Betonung auf eher, besser geht als im Landesdurchschnitt,
weil es gibt
bessere
Straßen,
es gibt bessere, größere Häuser, wie auch immer. Also schwer zu beurteilen für uns.
Gerade in der Textilindustrie deutlich günstiger produziert wird als in Europa, ist ja auch klar. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon Klamotten getragen, die wahrscheinlich in Bangladesch oder in Pakistan oder in China oder sonst wo auch hergestellt wurden.
Ja klar, weil wenn der Ball daherkommt, dann sowieso, kommen die Klamotten da halt auch her.
Also das Thema ist moralisch natürlich immer kritisch zu beäugen, aber wir können es jetzt hier nicht hundertprozentig verifizieren.
Nee, aber jetzt erkläre ich mal ganz kurz, wie es dazu kam, weil der Nationalsport Pakistans ist nicht Fußball, sondern Cricket. Da sind die Pakistanis wirklich gut. Und
verstehst du das?
Nein.
Cricket verstehst du auch nicht, oder?
Nee. Okay, aber ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie so richtig versucht.
Ah, okay. Ich habe es ein, zwei Mal probiert. Ich habe ja mein Auslandssemester auf Malta gemacht und Malta ist, war ja bis Mitte der 60er eine englische Kolonie, beziehungsweise von England aus verwaltet. Keine Kolonie, aber Verwaltungsgebiet. Und in England ist ja Cricket auch sehr groß. Mhm. Und wenn man dann abends in Pubs unterwegs war und in Sportsbars, da musste man hier und da schon mal fragen, können wir bitte auch auf einen dieser vielen Fernseher hier auch mal Fußball machen, weil Cricket schon sehr groß ist. Und wir haben es wirklich probiert und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ah, das ist ja wie Baseball in klein. Ist es und ist es wiederum nicht. Also es ist, ich dachte nur, du könntest mir das jetzt in 3 Minuten erklären, aber...
3, ja, das wäre super.
Machen wir mal eine Folge zu.
Vielleicht gibt es jemanden, der uns das in 3 Minuten erklären kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch noch nie so richtig versucht.
Okay.
Ich habe immer mal Ausschnitt gesehen von Cricket, aber ich habe mir nie ein ganzes Spiel angeschaut. Weiß nicht, genau.
Ist auch eher eine elitäre Sportart, oder? Oder ist
naja, so gut, das sagt man über Tennis auch. Und da kennen wir die Regeln.
Die auch an.
Ja.
Ja. Ich schlapp den Kragen runter.
Absolut, absolut.
Nein, aber du hast recht, Tennis ist einfacher zu verstehen. Golf ist theoretisch auch einfacher zu verstehen, obwohl es ein elitärer Sport ist. Ja. Aber es ist halt schon interessant, dass in Pakistan, ich glaube, Hockey ist auch relativ groß.
Genau, das kommt, also inzwischen hat sich das gewandelt. Der Fußball war früher gar nicht groß.
Ah.
Jetzt ist der Fußball schon fast über Hockey, aber Cricket ist trotzdem die 1 und Hockey wäre es in dem Fall die 3, aber ich glaube, Fußball und Hockey schenkt sich da nicht so viel. Naja, Olli, du hast gerade schon gesagt, was Malta betrifft, Pakistan war eine Kolonie Britisch-Indien, deswegen waren da dementsprechend viele britische Soldaten unterwegs und so ist das auch passiert, dass da der Fußball plötzlich Einzug gehalten hat, denn es ist so gewesen, dass die Briten, die Soldaten immer wieder ein bisschen Fußball gespielt haben und dann war es wirklich so, dass einer kaputt gegangen ist, der hat den Fußball zu dem Schuster gebracht, der halt in dem Dorf war und dann hat sich der Mann gedacht, okay, den kann ich recht leicht reparieren, das funktioniert und das wiederum, muss man echt sagen, ist ein sehr geschäftstüchtiger Mann gewesen. Der hat dadurch, dass er den einen Fußball repariert hat, gedacht, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn ich die selber herstellen würde. Und dann hat er das eben für die Briten produziert vor Ort. War kein Riesenaufwand für ihn. Die Briten hatten ihre Fußbälle ja eigentlich von zu Hause mit dabei. Und dann hat er die sozusagen nachgemacht, aber die waren ähnlich gut, mindestens ähnlich gut, wie das Original. Und dann haben sie gedacht, okay, das ist ja deutlich günstiger hier zu produzieren, lass uns da doch mal ein großes Geschäft draus machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Kolonialismus in a nutshell.
Mhm. Ja, richtig, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Mann, der damals, der hieß Syed Sahib, aber der das eben erfunden hat und gedacht hat, da machen wir einen großen Businesszweig draus, nach ihm ist heute in Sialkot eine Straße benannt. Weil ohne dessen Idee wäre das einfach nichts geworden. Und das ist eine nette kleine Geschichte nebenbei, warum das jetzt so ein Milliardengeschäft geworden ist. Weil halt ein Soldat mal einen kaputten Fußball vorbeigebracht hat, sozusagen. Naja.
Ist immer wieder krass, diese Erfolgsgeschichten, die mit einer schlauen Person, geschäftlich smarten Person anfangen.
In den 50er Jahren hat dann der Handel und die Produktion mit diesen Fußballen so richtig angefangen. Es ist... Also so ein Fußball wieder aufgebaut, das ist ganz interessant. Ich habe da ein paar Videos gesehen, das ist ja in der Mitte so eine Blase, die wird dann verschnürt und da kommt dann irgendwann die Luft rein, aber außen muss natürlich Leder produziert werden. Heute ist es leider kein Leder mehr oder muss man nicht leider sagen, sondern vielleicht auch zum Glück, dass man nicht so viel Leder braucht.
Das schon, klar. Oder? Also früher in der E-Jugend und so weiter, wie so eine Fußballkabine roch, wenn du da so 3, 4
richtig.
Lederbälle noch mit hattest und so weiter. Aber jetzt ist ja, was ist das, Kunststoffgemisch oder sowas?
Ich lese es nachher noch genau vor, wie das heißt, aber das sind viele verschiedene Chemikalien, die da am Werk sind. Aber außen waren es früher halt einfach 18 Lederstücke und die hat man zusammengenäht. Und der Sohn der Firma, die dann in den 50er Jahren so richtig angefangen hat, der ist heute noch mit dabei. Die Firma heißt AKI, steht für die Initialen des Gründers. Die alleine stellt schon mal 3 bis 4 Millionen Bälle pro Jahr her. Und jetzt eben unter anderem für Derby Star, den offiziellen Bundesliga-Ball. Der kommt auch daher. Und deswegen hören wir den Kollegen jetzt mal kurz und dann steigen wir ein in die verschiedenen Bälle im Laufe der Jahre.
It's a matter of great proudness and pleasure for us that since last so many years, FIFA always select football made in Pakistan and specifically in the city of Sialkot to play with in the World Cup. And they have started getting different technologies, including the thermobonding technology. And they are producing at the moment the most footballs played in World Cup as well as in certain leagues all over the world.
Also wir haben es gehört, der offizielle WM-Ball wird immer noch, beziehungsweise wieder, dazu kommen wir gleich, auch dort hergestellt. Jetzt machen wir es mal der Reihe nach. Also in den 70er Jahren, ich habe gerade von den 50ern erzählt, jetzt springen wir ein bisschen in die Zukunft, dass es nicht ganz so lange dauert. Aber in den 70ern hat das eben begonnen, dass es so richtig steil wurde, der Aufstieg von Sialkot, denn die haben sich die Rechte gesichert, den WM-Ball herzustellen. Und das war natürlich ein Riesending, weil es war der Tango. Kennt ihr noch den Fußball Tango?
Du bist da total drin, ich weiß. Ich weiß.
Das ist der Weiße mit den schwarzen Linien, die dann aber so rund auf dem Ball werden, so ein rundes Muster auf dem Ball erzeugen. Also WM Argentinien 1978 war okay. Der Tango. Und der Tango hat sich dann durchgezogen. Dann gab es den Tango Italia zu einer Europameisterschaft, den Tango España zur WM 82 in Spanien und es ging so weiter bis zur EM Deutschland 88, der Tango Europa. Also dann hießen die Bälle ja immer irgendwie. Aber der Tango, der wurde dann da hergestellt und ab dann war das natürlich ein Riesengeschäft, das nicht mehr aufzuhalten war. Und dann war es so, dass es rund ums Jahr 2000 ziemlich eng wurde für die Stadt, weil China auch mitgemacht hat und einfach günstiger war. Die haben alles maschinell herstellen lassen. Die Qualität war dadurch schlechter, das kann man so sagen, aber es war halt einfach deutlich günstiger. Und deswegen war es bis dahin so, dass ungefähr 2/3 aller Fußbälle weltweit aus Sialkot kamen und dann ging es plötzlich um 30-40% zurück. Und wenn wir von 66% 30-40% abziehen, dann sieht man schon, bleibt nicht mehr so viel übrig, weil eben China alles mit Maschinen hergestellt hat und viel günstiger. Jetzt ist die Frage, wie hat sich das Blatt gewendet, weil heute ist wieder Sialkot so, dass so viel hergestellt wird. Sie haben auch Maschinen gekauft, also sie sind ein bisschen mit der Zeit mitgegangen, aber sie haben trotzdem auf die Qualität geachtet und es ist so, dass jeder Fußball, der hergestellt wird, egal durch welches Verfahren, entweder wird komplett von Hand genäht oder teilweise, inzwischen wird es ja nicht mehr genäht, sondern auch geklebt, das war das TB, was er gerade gesagt hat, Thermobonding, da gibt es dann diesen Klebestoff, dazu kommen wir gleich noch. Aber jedenfalls ja, ist es so.
Er kündigt gerade schon sehr viel an. Hinten
ich will nicht, dass das eine ewig lange Folge wird, weil wir wissen ja, das ist mal ein anderes Thema, aber ich finde es eben trotzdem interessant, dass wir machen das jetzt mal. Aber jeder Ball muss ja gleich sein. Das ist so. Du kannst es nicht sagen, einer wiegt 300 Gramm, der andere 600, weil dann funktioniert das nicht. Also jeder Ball muss ungefähr 400 Gramm wiegen, so plus minus 20 Gramm vielleicht oder so, aber es ist nicht so viel Toleranz da. Also Umfang, die Farbe muss gleich sein, die Beschaffenheit, das Gewicht natürlich sowieso. Ich sag mal so, bei 430 Gramm, da freut sich der Arbeiter in der Fabrik, wenn er an der Waage steht. Also wirklich, jeder Ball, der dann fertig ist, die wiegen die und sonst wird der halt nicht freigegeben. Und
boah, was ein Job.
Ja, naja, aber ganz grundsätzlich mal war es so, ein klassischer Fußball besteht aus 32 Teilen. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, aber es waren 20 Sechsecke und 12 Fünfecke und dann hat das so zusammengepasst, dass man das früher mit exakt 630 Stichen und an den Ecken, damit das zusammenkommt, mit 60 Doppelstichen zusammennäht sozusagen. Aber heute gibt es andere Formen. Und jetzt gehen wir dahin, dass es ein bisschen aktueller wird, weil wir vorhin schon die WM 2006 erwähnt haben. Könnt ihr euch an den WM-Ball erinnern von 2006?
Vom Namen her oder vom Aussehen her?
Beides.
Pille.
Der Teamgeist.
Oh Mann, ich bin so schlecht, was diese Bälle angeht, ja, wirklich. Aber ich hoffe, wenn wir mal irgendwo hier mal wieder eine Quizfolge machen oder mal zu irgendeinem Fußball-Kneipen-Quiz gehen, dass es nicht um Bälle geht.
Ich glaube, da gibt es sogar ein eigenes Mikado, so zu, die Quartett meine ich, so zu ja, einzelnen
Bällen. Aber das hätte ich sofort gekauft, weil ich habe geliebt diese Bälle.
Echt?
Ja, ja.
Die waren mir immer zu teuer.
Ja, die gab's ja auch im Replika für 20 Euro.
Genau, die sind ja auch immer teurer geworden.
Ja, genau, wie die Trikots. Es gibt Replika, wie bei den Trikots und es gibt aber die Originalen, die kosten über 100 Euro.
Weit über 100, ja, genau. Und ich habe mir ein einziges Mal einen echten gekauft.
Lass mich raten. War das der geile, wie hieß der? Der von der WM 98?
Nee, da hatte ich noch überhaupt gar kein Geld für sowas. Es war genau 10 Jahre später. Es war der von der Europameisterschaft 2008.
Wie hieß
Europass.
Der?
Europass. Hieß der?
Das auch wieder weiß.
Ja. Weil du aber auch vor Ort warst.
Ja, eben.
Da sind die wahrscheinlich hin und wieder einfach in die Arme geflogen.
Ja, ich konnte ihn ja nie
behalten. Wenn irgendwer wieder einen Elfmeter verbolzt hat im Stadion.
Ja, ich musste ihn immer wieder zurückwerfen, dann musste ich ihn kaufen, das hilft ja nichts. Naja, auf jeden Fall war das Besondere daran, dass der nicht mehr so geformt war, von den Ecken her. Also es waren keine Sechsecke mehr.
So durchlaufend.
Ja, das war dann, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, das war dann so irgendwie so halbrunde Lappen, die sie da irgendwie zusammengeschustert haben und am Schluss ist natürlich ein runder Ball rausgekommen. Aber die Form der Fußbälle.
Hans guckt gerade sehr zweifelnd und
wie ist der Ball?
Schau dir mal zum Beispiel den Teamgeist. Na, schau dir mal den Teamgeist an. Das war der, mit dem es losging, 2006, der WM-Ball.
Jetzt schaue ich mir erstmal den Europass-Ball an.
Ja, der müsste von der Form auch so. Ja, gut, das ist jetzt der von diesem Jahr, aber da siehst du auch, Hans, dass das.
Hier ist er doch.
Ja.
Hier googeln die Chefs noch selbst.
Siehst du? Das sind ja jetzt nicht so.
Sieht aus wie so ein.
Guck hier drunter, siehst du bei dem Google-Bild, dass das so ein Sechseck ist hier, gell? Und der oben drüber ist.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff oder wie das. Jetzt wird's sehr, sehr nerdig. Wie der kleine Roboter aus einem der neueren Star Wars-Teile.
Ja, da bist du bei mir an der falschen Adresse.
Ja, bei mir auch.
Wie auch immer. Aber jedenfalls, okay, dadurch.
Dich nehme ich zu Quiz mit bei Bällen und dich bei kleinen Robotern von Star Wars.
Beim kleinen Roboter-Quiz.
Ja, irgendwas muss ich mir jetzt auch noch drauf schaffen.
Verdammt. Was ich eigentlich damit sagen wollte.
Ja.
Das hat ewig gedauert, bis ins Jahr 2006. Bis dahin haben Fußbälle einfach immer das gleiche Muster sozusagen drauf gehabt. Und die gleichen, diese Ecken. Und
ja, genau.
Und jetzt haben die schauen einfach komplett anders aus. Und das ändert sich alle paar Jahre irgendwie. Und 2006 war der erste Ball, der Teamgeist eben, wo sich dann auch die Spieler und die Torhüter so beschwert haben, dass der so flattert. Den kannst du nicht berechnen, den kannst du nicht fangen. Der wurde auch nicht genäht, sondern eben geklebt. Mhm. Und der hatte ein anderes Muster drauf. Und deswegen hat sich seitdem echt vieles verändert. Und dann hat man natürlich immer versucht weiterzuentwickeln. Und das war eben das, was ich gesagt hatte mit dem TB-Ball. Das kann man auch, wenn man heute einen Ball kauft, da steht das manchmal dran. Das ist das Thermobonding oder Thermalbonding.
Ist tatsächlich auch eine Riesendiskussion immer wieder vor Turnieren. Also ich erinnere mich an, wer war das denn? Es war irgendjemand, der auf jeden Fall sehr viel Standards auch tritt, der gesagt hat, also auf jeden Fall ist die Flugbahn bei Freistößen, bei Eckbällen eine völlig andere mit dem damals entsprechenden Ball.
Genau.
Jetzt frage ich mich, ab wann bekommst du als Mannschaft den zum Trainieren?
Die Bilder kennt man ja, wenn die deutsche Nationalmannschaft sich in den vergangenen Jahren dann irgendwo in Südtirol oder so vorbereitet hat. Da gab es die dann immer. Wie viel vorher schon, weiß ich nicht. Aber da war es auf jeden Fall so, dass Joachim Löw dann damals noch mit Toni Kroos und Özil und Konsorten halt die Standardschützen quasi da dann auf dem Trainingsplatz standen.
Ja.
So wird es heute wahrscheinlich auch sein.
Das Besondere an diesem Teamgeistball war eben, darauf wollte ich eigentlich hinaus, bevor wir dann zu den kleinen Robotern gekommen sind, dass dadurch, dass das zum ersten Mal anders produziert wurde, dass Sialkot den Auftrag verloren hat. Und der Teamgeistball wurde in Thailand gefertigt.
Oh.
Und
ein
der nächste
Player.
WM-Ball 2010, Jabulani, wenn ihr euch erinnert, von Südafrika, der wurde in China gefertigt. Und da haben sich die Leute immer noch beschwert, dass der so komisch flattert und fliegt und wie auch immer. Und dann wurde das einfach so weit verbessert, dass der nächste, also der Ball für die WM 2014, wieder in Sialkot hergestellt wurde und seitdem immer.
Ich glaube, es war auch das Turnier 2010, über das ich gerade sprechen wollte.
Der Jabulani. So hieß doch fast der, wie hieß der erste Torschütze?
Jabalala.
Ja. Ist ja auch ein geiler Name für den Ball.
Vuvuzelas und
genau.
Und Jabulani auch.
Jabba Sahat, ja.
Genau. Naja, seitdem kommen die Bälle wieder dort her, also für jede WM, auch 2018, 2022. Dieses Jahr der Fußball der Europameisterschaft, der offizielle, heißt Fußballliebe.
Mit 3L.
Ja, genau, mit 3L. Ja, ist das jetzt besser oder schlechter als Teamgeist?
Und der wird wo produziert? Auch in
auch dort, eben, auch in Sialkot.
Hätte deswegen man nicht da jetzt mal was lokale Geschichte machen können, im Allgäu zum Beispiel. Und sagt,
mit dem Leder von der Kuh von der Weide direkt, oder wie?
Ja. Man hätte einfach so eine Depot d'Ors gründen können. Du bist dann irgendwie so im Allgäu so der Außenminister, der Vertreter des neuen Balls. Hätte, ja.
Es ist alles, ich gebe es nur ein bisschen. Also das ist nichts, wo man heute so leicht einfach mitreden kann, weil das ist einfach so ein etwas anderes Thema.
Na, wir können ja gleich, also ganz am Ende erinnert mich nochmal, aber ihr braucht mich nicht dran erinnern, ich habe es mir eher aufgeschrieben. Vor 2-3 Wochen war ja diese Diskussion so groß, Adidas, Nike bei der deutschen Nationalmannschaft. Da möchte ich ja ganz am Ende nochmal mit euch drüber sprechen, aber jetzt reden wir erstmal darüber weiter.
Ja, ich will auch nicht allzu viel jetzt noch dazu erzählen, aber interessant ist es trotzdem, dass es ist so gut wie alles maschinell gefertigt, aber die richtig hochwertigen Fußbälle, sagen die vor Ort selber, das letzte Stück muss von Hand verschlossen werden. Das kann keine Maschine machen.
Ach was.
Die letzten Stiche sind eine Kunst und das kann auch nicht jeder Näher sozusagen. Da gibt es richtige Profis. Was glaubt ihr, wenn wir jetzt einen Näher oder eine Näherin nehmen, die den Job gut beherrscht, wie viele schaffen sie pro Tag alleine und wie viele mit einer Maschine? zu Hilfe.
Boah, das ist super schwer. Ja. Du hast gesagt, im Jahr 50 Millionen, aber in der ganzen Stadt.
Ja, eben, deswegen
ja, ja, ist kannst super du nicht hochrechnen. Schwer zu schätzen.
Ja,
genau. Pro Tag.
Pro Tag, ja. Ich sag mal, wenn man es alleine näht.
Wenn man es alleine näht, würde ich sagen, pro Tag 5.
Gut. Was? 5 oder 6, ja?
Ah!
Sehr gut.
Und jetzt schätzt du,
wollte 6 sagen wahrscheinlich.
Und jetzt schätzt du die Maschine? Was schafft eine Maschine am Tag, wenn der Mensch 5 bis 6 schafft?
Ja, auf jeden Fall das 8-fache, 10-fache.
Ich hätte jetzt gesagt 200.
Das 8-fache wären 40. Stimmt.
Ja, wow.
Wir beide okay. Gut getippt, ja. Ja.
40 eine Maschine.
Weil die Maschine macht ja, wie gesagt, auch nicht komplett alles alleine. Ja, am Schluss okay, musst du es nochmal umstülpen, das Leder und dann um die Blase rum und so weiter, aber ja.
Wie läuft das ab, wenn ich die jetzt per Hand fertige und dann habe ich irgendwie da eine große Belegschaft, darf ich den Ball dann mal irgendwie rüberschießen ins Regal? Nee,
du musst
oder?
Sogar.
Ach, wirklich?
Nee, nicht du, sondern da gibt es eine Maschine dafür, weil die Bälle müssen ja getestet werden. Da gibt es eine Maschine, die macht nichts anderes, ja. Außer den Ball 2000 Mal gegen die Wand zu pfeffern und dann schauen sie, ob der noch rund ist.
Das habe ich mal gesehen. Ich glaube, in Herzogenaurach bei Adidas war das dann so ein, ja, wie nennt man das, so ein Qualitätsmanagement so, oder in der Forschung und Entwicklung quasi. Da siehst du dann einen Fußballschuh in so einem Roboterbein sozusagen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als immer nur eine Schussbewegung, mal mit dem Außenriss, mal mit der Innenseite, mal Picke und da ist dann einfach so ein Ball und das knallt und der knallt den einfach nur mal aus 10 Metern, mal aus 1 Meter, mal aus 20 Metern, immer nur gegen eine Wand, immer nur gegen eine Wand und dann kommt halt, wie in so einem Galileo-Film, kommt dann irgendwann so der wissenschaftliche Leiter vom Werk und guckt sich das an. Ja, sehr gut. Weitermachen. Und dann geht's dann so weiter. Also
und die Maschine macht dann wahrscheinlich Mittagspause, wenn Roberto Carlos um die Ecke kommt, oder?
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, dann gibt's die nächsten Maschinen noch, weil die versuchen dann den Ball auch zusammen zu quetschen und schauen, ob der dann platzt oder nicht. Und dann gibt's teilweise Fußbälle, die sind unter Wasser ewig und schauen sozusagen, wenn es regnet, nicht, dass der sich dann vollsaugt und dann halt
du musst plötzlich ja an
Kilo
alles
wiegt.
Wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja wirklich an alles denken. WM 2014, Deutschland gegen die USA, wo so der Platz unter Wasser stand und alles getrieft hat und getropft hat, da darf der Ball natürlich nicht, wie in den 50ern und 60ern bei Fritz Walter, irgendwie 8 Kilo wiegen.
Da gab es doch auch 74.
Halbfinale gegen Polen. Wasserstoff
genau,
von Frankfurt.
Frankfurt war das, ja genau. Da war der Ball bestimmt ein bisschen schwerer danach.
Und dann kommen ja noch dazu, ich weiß, es ist ein anderes Metier, da reden wir bestimmt auch irgendwann nochmal drüber, die Trikots ja genauso.
Ja.
Die Baumwolltrikots damals hatten 3 Kilo, also da, boah, das war schon eine Menge.
Darfst du auch gar nicht so weit denken, was meinst du, wie oft in der Kreisliga der Ball über den Teich geht?
Also. Noch eine kleine Quizfrage für euch. Was glaubt ihr, was die Sportartikelfirmen ausgeben für einen Ball, den sie dort produzieren lassen? Für wie viel Geld kaufen sie
einen.
Den Ball in Sialkot? Ja, einen. Es gibt natürlich eine Range von richtigen schlechten Fußbällen, die einfach nur mit irgendwelchen Werbungen bedruckt sind und dann verschenkt werden, bis zum FIFA-WM-Ball, der halt dann wirklich...
Und das ist jetzt nämlich der Part, weil wir lachen hier die ganze Zeit, der glaube ich dann auch...
Deswegen kommen wir langsam zum Ende.
Genau, und da müssen wir dann glaube ich auch so ein bisschen drüber reden, also über... Turbokapitalismus und Ausbeutung und so weiter. Denn ich habe es neulich bei Trikots gesehen, ich war wieder mal schockiert, was ich für ein Dortmund-Trikot ausgeben muss und was es eigentlich in Anführungsstrichen wert ist.
Ja.
Bei Fußbällen, hast du gesagt 1 Euro?
Nee, ich würde auf 3 Euro tippen.
Ja, ich hätte so 7 gesagt.
Es gibt natürlich eine Range, weil ich gesagt habe, der eine Ball ist wirklich schlecht produziert in dem Sinne.
Einen guten Ball hätte ich so unter 10 Euro gesagt.
Ein guter Ball ist 12 Euro wert.
Ah.
Und ein schlechter 2, weil natürlich die Herstellung auch dementsprechend anders ist dort, dass das viel, viel länger dauert. Also die FIFA-Maßstäbe sind hoch angesetzt, von daher kostet der dann da 12 Euro. Wisst ihr, was der EM-Ball kostet für dieses Jahr, beziehungsweise der Bundesliga-Ball, wenn ihr jetzt ins Geschäft geht?
Ja. Der Replika oder der echte?
Nee, der echte. Also der dann halt auch 12 Euro in der Herstellung kostet, so ungefähr.
100.
Das sind so circa 12, ich kann es nicht ganz genau sagen, weil das ja immer wieder
würde ich auch
jedes Jahr ändert sich das.
Circa sagen 100, 119 Euro.
Das wäre ein guter Preis, würde ich dann gleich nehmen an deiner Stelle.
Oh fuck. Wirklich, ich hätte jetzt tiefer angesetzt, dann bin ich habe auch lange keinen Ball mehr gekauft und dann schon gar nicht irgendeinen Turnierball. Ich sage dann, gut, wenn du jetzt schon so reingehst, Mario, sage ich 140 Euro.
Ja, also der EM-Ball kostet 150, der Bundesliga-Ball 160.
So, und circa 12 Euro. Ja. Da geht dann auch noch was an Karstadt oder an Amazon oder an was auch immer. Und dazwischen gibt es ja noch Zwischenhändler.
Und aber natürlich auch dazu sagen, sorry für die Unterbrechung, aber ich war jetzt ja nicht dort, um das, also zu überprüfen. Ich kann natürlich schauen, für was der verkauft wird, und ich verlasse mich drauf, was geschrieben wird.
Genau.
In verschiedenen
Mario, du weißt, dass wir in der Vorbereitung gewisse Standards setzen wollen. Ne?
Eben, genau. Und deswegen habe ich es wieder nicht eingehalten und bin wieder nicht nach Pakistan geflogen.
Nein, aber es ist wirklich krass.
Aber man schreibt eben von 2 bis 12 Euro, und was der jetzt gerade wert ist, das kann man ja gucken, weil man sieht im Internet, was der Ball kostet, wenn man ihn kauft. Und ob das jetzt 12 Euro sind oder ob das 18 sind oder meinetwegen 24, ist ja egal, weil es ist ein Riesenunterschied bis zu den 150.
Dann müsst ihr euch jetzt mal vor Augen führen, so normales Training vor einem Turnier, wie viele Bälle da einfach im Spiel sind. Also der Wert alleine, der in runder Form auf dem Trainingsplatz zu sehen ist.
Ja.
Das ist
und, wenn du dir vor allem überlegst, dass Mario gerade oder zu Beginn der Folge auch einordnend gesagt hat, dass pakistanische so der Lohndurchschnitt im Jahr, sagen wir mal, bei $1,500 sind im Jahr. $1,500 sind dann circa 10 solcher Bälle. Also das musst du dir mal, also ne, das sind alles andere Lebenswahrheiten und Lebensrealitäten, ist schon klar.
Ja.
Aber klar können die dort ganz gut davon leben. Aber es ist halt wirklich krass. Es gehört wirklich zur Wahrheit, dass egal ob die Klamotten, jedenfalls einige davon, die wir gerade tragen, ein Fußball, ein Trikot, das ist schon krass wirklich, was da, wie dieses System funktioniert, und dann ist halt die Frage, inwieweit man da mitmachen möchte. Aber so teuer, so ein Ball. Hm. Ich weiß natürlich, eine Replika kann natürlich sein, dass der dann nur 30 kostet.
Wahrscheinlich so.
Oder 50.
Ja.
Aber das ist schon krass. Ich habe früher zu Weihnachten, ich habe jedes Jahr an Weihnachten einen Fußball bekommen und das in dem Fall dann schon 3, 4, 5 Monate alte Dortmund-Trikot. Das war jedes Weihnachten, war das so normal. Ein Trikot für 100 Mark, ein Ball für damals 50 Mark oder so. Wenn du machst das mal heute.
Ja, da bist du ja auch schon.
Das ist krass.
Als mehrköpfige Familie 150 Euro Invest für Geschenke ist schon viel.
Letzter Punkt, wir schauen ein kleines bisschen in die Produktion, aber auch hier müssen wir natürlich sagen, es gibt Artikel, die in die Richtung gehen und auch in eine andere Richtung. Also kurz gesagt, es gibt Licht und auch Schatten.
Es gibt ja auch Bälle, die in die Richtung gehen und auch in die Richtung.
Ja, manche sogar beim gleichen Schuss.
Ja, bei mir meistens sehr ungeplant.
Ja, da geht's drunter und drüber, meinst du, ja. Meistens drüber.
Meistens drüber.
Also, erstmal eine positive Geschichte, die ich gelesen habe. Es gibt viele Sportartikelhersteller, die wurden natürlich lange aufgrund der Arbeitsbedingungen kritisiert, aber danach hat sich wohl, ich sage extra wohl, was getan in den Fabriken in Sialkot, weil es Fabriken gibt, die sagen, wir wollen das alles verbessern, wir wollen es wirklich gut machen, weil wir produzieren so viel, uns geht's recht gut, deswegen wollen wir auch an die Arbeiterinnen und Arbeiter einen Teil davon weitergeben. Gleich kommt eine andere Geschichte, aber trotzdem will ich das auch sagen, weil ich das eben auch gelesen habe. Die sagen dann, also die Firmen bezahlen das Schulgeld der Arbeiterkinder, die zahlen auch eine medizinische Grundversorgung sozusagen, sie subventionieren das Essen in der Kantine, also alles, was nicht selbstverständlich ist, aber trotzdem erstmal ganz gut klingt. Was,
ja.
1997 erst übrigens hat Pakistan die Kinderarbeit offiziell abgeschafft. Das ist nicht
offiziell.
Ja, genau, offiziell eben. Ja. Das ist nicht ewig her, aber es ist trotzdem auch über ein Vierteljahrhundert jetzt schon wieder her, muss man auch sagen. Es gibt auch einen Computer mit einem Zufallsgenerator, der bestimmt, welche Fabrik kontrolliert wird von den Behörden. Und die Firmen machen da auch, zumindest von einigen habe ich es gelesen, aktiv mit. Die finden das in Ordnung, wenn sie überprüft werden, weil die wollen das auch und die wollen das richtig machen. Das ist die gute Seite. Die schlechte Seite ist natürlich, dass die Arbeitsbedingungen trotzdem katastrophal sein können auch. Dass die Löhne nicht überall auf dem Niveau sind, was ich vorhin gesagt habe, was sich eh für unsere Verhältnisse schon wenig anhört, aber trotzdem ganz okay ist, wie manche Arbeiterinnen und Arbeiter auch sagen. Aber es gibt natürlich auch Fabriken, da werden die ganz schlecht bezahlt. Weil man kann sich auch vorstellen, dass der 2-Euro-Fußball auch schlechter bezahlt wird in der Produktion als jemand, der halt den FIFA-Ball herstellt, weil das halt einfach andere Fabriken sind und andere Firmen, die das machen. Teilweise arbeiten die Arbeiterinnen und Arbeiter da 7 Tage pro Woche durch, ab und an. Ich kann es nicht verifizieren, aber man liest davon, dass auch noch Kinder gezwungen werden, mitzuhelfen. Frauen werden schlechter bezahlt als Männer.
Wie hier?
Ja, aber viele Frauen sind einfach dabei in diesen Fabriken und nähen die Bälle zusammen. Es gibt wohl schlechte hygienische Bedingungen auch in diesen Fabriken und wie auch immer. Wir können es nicht alles verifizieren. Ich möchte einfach nur sagen, was ich in verschiedenen Artikeln gelesen habe. Und ich habe wirklich versucht, alle möglichen Artikel zu lesen, weil es gibt immer wieder mal was zu Sialkot. Und man kann auch da bei YouTube ein paar Filmchen finden, wo die Stadt besucht wird. Und dann sind die da auch in den Fabriken mit dabei. Aber man sieht halt trotzdem nicht alles, was da stattfindet.
Bin übrigens, apropos man sieht nicht alles, sehr gespannt. Meine Freundin ist jetzt gerade, während wir drei hier bei uns im Wohnzimmer aufzeichnen, in Taiwan für einen Fernsehsender und dreht da eine Geschichte über diese Firma, die es quasi in Pakistan gibt für Fußbälle, die es in Taiwan, also nicht diese Firma, sondern diese Stadt, gibt es auch so eine Stadt in Taiwan für Basketbälle. Hm. Und die dreht jetzt gerade für den Fernsehsender dort in der Fabrik, mal mit offener, mal mit versteckter Kamera. Ich bin sehr gespannt. Leider kann ich jetzt noch nicht berichten, weil es jetzt noch nicht stattgefunden hat, der Dreh. Ich bin sehr gespannt, was sie erzählt und werde das euch beide hier und euch zu Hause natürlich auch wissen lassen. Denn auch wenn es jetzt Basketbälle sind, aber ich kann mir vorstellen, es ist dann wahrscheinlich relativ ähnlich. Es ist natürlich Taiwan statt Pakistan, aber da bin ich wirklich sehr gespannt. Denn es gibt natürlich auch in Pakistan den Unterschied zwischen dem, was sie dir zeigen und sagen und zwischen dem, was dann hinter wahrscheinlich verschlossenen Türen stattfindet.
Also im Turbo-Kapitalismus und in einer industriellen Umgebung, in der einfach so viel für den Weltmarkt produziert wird, ist es auch leider nicht auszuschließen, dass es Missbrauch gibt und dass es natürlich auch, du bist jetzt ins Detail gegangen, aber in vielen Bereichen einfach Missstände gibt und es wäre eben wünschenswert, dass dann eben der große Verband, der über allem steht, die FIFA oder eben auch die UEFA, sich dann noch mehr für faire Arbeitsbedingungen einsetzen würden.
Ja, es gibt ein paar Pioniere, kann man sagen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Firmen, die da produzieren. Es ist ja nicht nur eine riesige, sondern ganz viele. Es gibt aber durchaus welche, die nach Kriterien handelt, die wir für gut befinden, also wirklich faire Produktion. Die Preise werden einfach so festgesetzt, dass die dann das weitergeben können, dass das faire Arbeitsbedingungen sind. Es gibt Pausenzeiten, was nicht selbstverständlich ist. Es gibt Arbeitsschutz, es gibt Krankenversicherung, es gibt auch Rentenprogramme und also solche Sachen eben, die alle wichtig sind. Aber von 700 Ballherstellern in Sialkot arbeiten bislang leider nur 5 nach diesen Richtlinien des fairen Handelns.
Am Ende liegt es auch so ein bisschen an uns, und an uns meine ich jetzt nicht nur uns drei, sondern an uns allen. Klar, wenn du eben in Karstadt oder das bei Amazon oder wie auch immer einen Adidas oder Nike Ball oder Ursport Derby Star, was weiß ich was, dann kannst du dir halt nie sicher sein, ob das so eingehalten wird. Die Frage ist, kennen wir eigentlich diese kleineren Marken, die vielleicht so ein bisschen mehr drauf achten, weil es die Großen nicht müssen oder wollen oder machen. Also ich muss zugeben, ich wüsste jetzt nicht, wenn es jetzt darum geht, oh, ich will mir jetzt einen Fairtrade-Ball holen, hätte ich jetzt auf Anhieb auch keine Ahnung, würde es wahrscheinlich auch googeln.
Ja, genau.
Ob die dann wirklich Fairtrade sind, keine Ahnung.
Ich hab's
aber gegoogelt. Irgendetwas musst du ja glauben.
Ja, ich habe versucht nachzuschauen. Bei weltladen.de kriegst du ein paar Infos dazu und man kann auch in so einen Laden gehen und sagen, ich möchte einen fair hergestellten Fußball kaufen und wenn sie keinen da haben, kann man den dort bestellen. Das funktioniert.
Sehr gut.
Ist natürlich ein bisschen umständlicher, als im Internet einfach auf Bestellen zu klicken und dann kriegst du irgendeinen Ball zugeschickt. Oder es ist auch so, dass viele halt einfach den Original-WM-Ball spielen wollen, den Bundesliga-Ball spielen wollen und so weiter.
Ja. Es ist ja auch die Frage,
nicht drum rumreden, ist halt klar.
Ist ja auch die Frage, ob du für jedes Turnier, für jede Saison auch immer wieder einen neuen Ball brauchst. Dann hast du natürlich auch auf jedem Ball auch nochmal die Paarung ein, wie sagt man?
Also ja, in der Kreisliga nicht.
Ja, da nicht, aber wenn wir jetzt über die WM sprechen, ist ja jedes Viertelfinale, jedes Finale.
Ja,
ist
ja, der kommt dann ja auch ins Museum bei irgendeinem Legendenspiel. Das ist ja,
genau, es hat ja dann irgendwie auch diesen Erzählwert.
Ist ja bei Trikots genauso.
Ganz genau, nur mich würde es interessieren, ob es vielleicht schon eine Art nachhaltige Ballproduktion gibt, also aus alten Bällen einen neuen geformt, aus altem Plastik, Kunststoff, wie auch immer. Und gibt es irgendwo so eine Art Ballfriedhof auch? Also wahrscheinlich ganz, ganz viele, ja, es muss es ja geben. Also
jeder Kreisliga-Fußballplatz ist ein Ballfriedhof, ehrlich gesagt.
Ja, hinterm Zaun, ne? Fußballplatz, ja.
Hattet ihr, ich habe die ganze Zeit, es tut mir total leid, ich wollte da jetzt nicht so abwirken, ich habe wahrscheinlich total verträumt hier aus dem Fenster geguckt, ich habe die ganze Zeit an diesen Ball gedacht, den hattet ihr wahrscheinlich auch früher, der so total abgewetzt war, der noch so diese 6 oder 8 Ecken hatten, der so abgewetzt war und mit der auch schon so leicht die Luft raus und mit dem hat man immer gezockt. Also meine oder unsere Fußbälle damals, ich habe in so einem 6-Parteien-Haus gewohnt und wir haben dann immer auf so einem kleinen, wirklich abgewetzten Rasenstück der Fußball gespielt. Unser Ball, der war ungefähr 8 Minuten lang weiß. Und
wo
danach,
auch die Nähte schon so rausgeguckt
ja,
hat. Ne?
Ja, genau. Und irgendwann, blub, kam so diese Blase quasi, kam aus irgendeiner Naht raus und dann wusste man, scheiße, ich hoffe, irgendwer hat demnächst Geburtstag, weil dann gibt es einen neuen Ball für alle.
Ja.
Oh, das war echt.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn du da mal einen Profiball in der Hand hast, wie fest die aufgepumpt sind. Und jedes Mal würde ich wahrscheinlich sagen, ja, können wir da vielleicht ein bisschen Luft rauslassen? Also nur für den Fall, dass ich wieder Kopfbälle machen muss oder sonstiges.
Oder den Pilzball nehmen, mit dem man in der Halle spielt. Mm. Ja. Der gelbe, kennt ihr den noch? Mm.
Der Geruch.
Ja. Mm. Ah, super. Naja, das war es von mir. Ich weiß, es war, wie gesagt, am Anfang haben wir es schon öfter gesagt, aber es ist ein anderes Thema, so eins hatten wir noch nicht. Aber ich bin darüber gestolpert und habe mir gedacht, warum oder wie kann das sein, dass eine recht kleine Stadt fast alle Fußbälle der Welt produziert? Jetzt wissen wir es. Es sind bis zu 70 Millionen pro Jahr. Unglaublich viel. Jeder von euch zu Hause hat wahrscheinlich irgendwo einen rumliegen. Und wenn Made in Pakistan draufsteht, dann wisst ihr, dass der höchstwahrscheinlich aus Sialkot kommt.
Na, ich finde es insofern super, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast, auch Mario. Und wir ja sofort auch gesagt haben, ey, cooles Thema, hatten wir noch nie. Weil wir eben jetzt dieses Heimturnier haben und dort die ganzen Bälle sehen werden. Und man sich dann einfach auch mal hinterfragen kann, oder beziehungsweise selber fragen kann, okay, muss ich jetzt meinem Sohn, meiner Tochter so einen Ball schenken und kaufen? Reicht nicht der Ball vom letzten Turnier oder vom vorletzten Turnier oder? Man kann das ja immer so weitermachen. Jeder Verein hat mittlerweile 2 bis 4 Trikots und noch eine Aktion. Und dann macht der FC Bayern eine Aktion mit Save the Oceans oder was das war, aus irgendeinem Ozeanmüll ein neues Trikot, verkauft im nächsten Jahr aber 4 bis 5 andere Trikots. Wo ich dann auch denke, Mensch, wenn wir alle nachhaltig leben wollen, das wollen ja die meisten von uns, dann müssen wir alle mitziehen.
Ja.
Und das fängt dann auch einfach schon bei dem Fußball an und endet dann bei Schuhen, Trikots und so weiter.
Und du darfst dann eben gute Aktionen nicht mit dem Arsch wieder einreißen. Also Stichwort Greenwashing. Ich glaube ja, im Hinblick auf die Zukunft, wir sehen ja jetzt schon, dass die Stadien mit unzähligen Kameras bestückt sind. Wir haben die Torlinientechnologie, wir haben das Hawkeye. Wann kommt der erste Ball auf den Markt, der ja so eine Art GoPro drin hat, also dass du nochmal eine krassere Perspektive auf das Spiel bekommst.
Also der Chip ist ja jetzt schon mal integriert, zwar ohne Kamera, aber man kann wohl was reinbauen.
Hans hätte gerne Chips im Ball.
Hans hätte gerne...
Nach dem Freistoß, immer schön fangen, ne?
Hans hätte ja gerne einfach nur Chips und wenn es sein muss, auch einen Ball. Aber
ja. Ja, cool. Ja, wirklich, sehr cooles Thema. Also ist irgendwas dir bei deiner Recherche aufgegangen, wo du gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein? Oder ist es allein schon der Fakt, dass es diese eine Stadt, die Hauptstadt
des Fußballs? Das war das, ja. Das war nämlich, ich bin da vor einiger Zeit drüber gestolpert und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ich habe von dieser Stadt noch nie gehört. Das ist jetzt, wenn das jetzt so eine Quizshow gewesen wäre im Fernsehen oder auch bei uns, wäre Legionär meinetwegen. Und die Frage wäre gewesen, wofür kennt man oder wofür steht Sialkot? Keine Ahnung.
Ja, klingt keine Ahnung. Arzneimittel oder irgendwas.
Das kann ja, alles genau sein. Ja, genau. Da kannst du 4 Antwortmöglichkeiten machen. Ja. Und eine davon ist ja, wird jeder Fußball hergestellt.
Aber Hauptstadt des Fußballs, Hans, schreibt ja das schon mal auf, vielleicht als möglichen Titel für diese Folge. Ihr zu Hause wisst es ja jetzt schon.
Hab ich abgespeichert. Hauptstadt des Fußballs, ja.
Ja, müssen wir mal schauen, aber das fand ich wirklich erstaunlich.
Nächste Woche, 207 ist das dann schon, die Folge. Da reden wir über jemanden, ohne zu viel verraten zu wollen, der hat wirklich noch mit ganz alten Bällen gespielt.
Und da kann man sagen, gut, dass es damals schon eine Qualität gab in den Bällen, denn der hat ganz schön dolle auch geschossen.
Hat er?
Ja.
Ich weiß über den Kollegen relativ wenig, muss ich zugeben. Wir haben schon 1-2 Mal über den gesprochen hier in den vergangenen 206 Folgen, die wir jetzt aufgezeichnet haben. Sehr viel mehr als das, worüber wir gesprochen haben, so 3-4 Mal ganz, ganz kurz erwähnt, sehr viel mehr weiß ich nicht. Von daher bin ich sehr gespannt auf nächste Woche. Wenn ihr noch Geschichten habt vom Bolzplatz, von euren Bällen oder einen Themenvorschlag habt, wie auch immer, schreibt es uns, schickt es uns einfach via Twitter oder via Instagram. Ihr kennt da ja unsere...
Oder einfach bei Spotify kommentieren.
Oder bei Spotify kommentieren, genau. Ich habe das vor 1-2 Wochen schon mal bei Instagram geschrieben. Man kann jetzt mittlerweile bei Spotify Folgen kommentieren. Man kann weiterhin, und wenn ihr das noch nicht getan habt, bitte ich euch nochmal darum, natürlich unserem Podcast folgen, unseren Podcast bewerten. Aber man kann eben auch die einzelnen Folgen kommentieren. Und manchmal steht dann einfach nur unter so einer Folge, gut, weil Spotify fragt eben, wie fandest du die Folge? Und manche von euch zu Hause schreiben dann gut und manche schreiben dann wirklich richtig schön so 10 Zeilen irgendwie, ach was, das und das hätte ich nicht gedacht, außerdem weiß ich noch dies und das, ich höre euch immer gerne bis nächste Woche oder sowas. Und manche schreiben einfach nur gut. Das,
beides ist nett.
Beides
wir sind
ist
mit beidem zufrieden.
Ist es wirklich hilfreich, gerade wenn wir komplexere Folgen haben mit ganz, ganz viel Stoff so, dann schaffen wir es ja auch gar nicht immer alles unterzubringen und dann eben auch die Perspektive von unseren Hörerinnen und Hörern, was ihnen vielleicht gefehlt hat oder was sie besonders gut fanden, das ist schon für die Vorbereitung wertvoll.
Mega wertvoll, ja. Von daher, wenn ihr es schon gemacht habt, vielen, vielen Dank. Wenn noch nicht, holt das Handy raus oder macht es am Laptop, einfach kommentieren, bewerten und folgen. So, das war Folge 206, die Hauptstadt des Fußballs.
Vielen Dank, Mario.
Dankeschön, Mario.
Und Reisekostenabrechnung machen wir dann gleich, ne?
Ja, wegen der Vorbereitung. Wir gehen jetzt auf genau, den Bolzplatz.
Waren keine Flugtickets, aber meine Internetrechnung. Da werde ich einreichen.
Bist du mit dem Fahrrad hingefahren.
Bis nächste Woche.
Also, tschüss. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.